die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium, Kapitel 11, die Verse, also ich habe es ein bisschen erweitert vom Lesen, 9, falsch, Kapitel 12, Verse 9 bis 19. Da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er, Jesus, dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten erweckt hatte. Aber die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass er nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es gibt sie willkürlich. Nee, es gibt sie als willkürliche Herrscher, als Tyrannen, als fiese Typen. Es gibt sie geduldig, liebevoll, gutherzig, dem Land wohltuend. Es gibt sie als Retter und es gibt sie als die Knechtenden. Manchmal sind sie erst verborgen, unscheinbar. Manchmal sind sie schon immer bekannt, als Prinzen. Und ihr Schicksal ist vorprogrammiert. Manche Jungs träumen davon, einmal sie zu sein. Und manche Mädchen würden sie gerne mal heiraten. Von Xerxes, Alexander dem Großen, über Cäsar, ja, König Drosselbart, bis hin zu Aragorn in Herr der Ringe, Könige. Könige faszinieren uns, gab es irgendwie schon immer. Die Märchen handeln davon, die Storys, die Märchen, Filme mittlerweile. Legenden rügen sich darum, winden sich um sie. Und es gibt sie tatsächlich heute noch in manchen Bevölkerungsgruppen, irgendwo da im Norden. Die Länder oder auch im Süden, bei uns nicht, sollen auch Könige haben. Nun, Könige. Heute geht es um einen König. Und ich fragte mich, was macht das mit Ihnen, wenn Sie das hören heute Morgen? Fürchte dich nicht, dein König kommt zu dir und er reitet auf einem Esel. Der Predigttext heute, den wir eben gerade gehört haben, würde ich sagen, schildert drei Personengruppen. Und das mit drei Typen von Menschen oder drei Empfindungen auch, die wir haben können, wenn da von König die Rede ist. Und zwar unser König. Wie wir darauf reagieren können. Man könnte sagen, das sind drei unterschiedliche Typen. Man könnte aber auch sagen, das sind Zustände, die wir alle kennen, jeder von uns. Und immer wieder durchmacht, wenn wir das hören. Und vielleicht gerade auch, wenn es um diesen König Jesus geht. Wir gucken uns also drei Menschengruppen hier an und gucken, was das mit uns zu tun hat. Da sind zuerst die Skeptiker. Fürchte dich nicht, dein König kommt und er reitet auf einem Esel. Nicht fürchten, Oh doch, also wir wollen keinen König. Wir brauchen keinen König. Die Skeptiker hier sind eigentlich die Frommen, wenn man es genau nimmt. Und sie wollen genau diesen König abschaffen. Wenn man es genau nimmt, wollen sie sogar die abschaffen, die diesen König groß machen, nämlich diesen Lazarus. Ein Kapitel davor beschreibt Johannes, und so stellt er es zusammen, dass der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat. Und dann sagen sie, die glauben alle an diesen Jesus, nur wegen dem Lazarus. Dann müssen wir nicht nur Jesus beseitigen, sondern auch diesen Lazarus. So klar steht das hier drin. Das sind die Gegner von Königen. Und das gibt es in uns allen, vermute ich, wenn es um König geht, nämlich wer König auch in unserem Leben ist. Wir mögen es nicht so gern, wenn über uns regiert wird. Manche Skepsis von Skeptikern entwickelt sich so weit, dass man fast eine Tugend daraus gemacht hat. Man hinterfragt immer wieder kritisch sämtliche Regime und sämtliche Ansprüche. Das ist vielleicht auch berechtigt. Und vielleicht gibt es auch die Skeptiker in uns. Vielleicht kennen Sie die, sind auch in unseren Gemeinden und überall. Es gibt so Leute, die kritische Stimmen sind, und wir brauchen diese Leute. Und doch entwickelt sich das manchmal in uns und in unseren Gemeinden als etwas, was mehr nach Sicherheit strebt und mehr uns abwehrt, wirklich diesem König uns vielleicht hinzugeben oder auszuliefern. Zwei Typen von Skeptikern will ich mal vorstellen. Nämlich einmal den atheistischen Skeptiker, das heißt der, der nicht an Gott glaubt. Der Hauptvertreter vielleicht unter uns, der mal so bekannt ist, mit dem großen Buch Der Gotteswahn, vielleicht schon mal jemand von Ihnen gelesen, müsste Richard Dawkins sein, der selber sagt, ich glaube nicht an Gott und ich glaube an kein größeres Wesen und ich hinterfrage das in allen Ecken und Enden. Nein, es gibt keinen König über uns Menschen. Basta. Und ich werde das auch denkerisch durchziehen. Und dann gibt es die anderen. Man trifft sie hier und da auch in der Bahn. Wie gesagt, unser Herz kennt das auch. Aber in manchen Gesprächen, wo ich Bahn gefahren bin oder auch auf dem Kirchentag mit jungen Leuten geredet habe, äußern die sich und sie fragen und fragen. Und dann ringt man um Antworten, um die Lebensfragen. Dann geht es aber wie sieht es denn damit aus? Aber wie? Ja, das erkennt man daran, dass immer so ein Aber rankommt. Und sie haben immer noch einen Ausflug und immer noch ein Ausweichen. Und als ich mit so einem jungen Skeptiker diskutierte, der nichts und niemanden akzeptiert, habe ich gesagt, dein Problem ist doch eigentlich nicht das Denkerische, oder? Gar nicht, ob es Gott gibt. Du willst gar nicht, dass es Gott gibt. Du willst doch gar keinen König haben. Irgendjemand Größeres, oder? Und er überlegte kurz und sagte, ja, stimmt. Hier geht es nicht darum, ob oder nicht. Hier geht es vielmehr, will ich das oder will ich es nicht? Und das tickt in jedem von uns. Wenn diese Stimme kommt, fürchte dich nicht, dein König kommt heute zu dir. König, will ich das? Will ich das wirklich? Einer, der mir sagt, wo es lang geht? Und dann gibt es auch die Frommen, sage ich mal, Skeptiker. Immerhin, hier, das waren Pharisäer, Priester. Die waren gebildet, die lasen die damalige Bibel, das Alte Testament. Und sie meinten es gut. Vielleicht wollten sie gerade das Volk beschützen. Und auch das kommt in uns immer wieder vor. Vielleicht kennen Sie das. Vielleicht erleben Sie es selber in Ihrem Hauskreis, wenn Sie einen Hauskreis geben. Da diskutiert man um die besten und größten frommen Fragen. Und manchmal hat man das Gefühl, der König steckt mitten unter denen und sagt, hey, ich will heute zu dir. Nee, wir müssen hier die großen Fragen lösen. Und es bleibt theoretisch auf einer Metaebene und es trifft überhaupt nicht das Herz. Ja, es gibt sowas, dass wir uns in Debatten verlieren, dass wir diskutieren, rechthaberisch um Sachen streiten und uns damit eigentlich den König vom Leib halten. Auch das kennen wir. Und vielleicht meinen wir es sogar gut. Das Problem ist, dein König kommt zu dir und du hältst ihn vielleicht vom Leibe. Beiden Typen will ich nur ganz kurz was helfen. Und gerade den Leuten vielleicht auch, die sagen, ja, wie ist das mit Gott und mit einem König und herrschen, das sind doch auch Worte, die muss ich doch hinterfragen. Nun ein ganz kurzer Gedankenanstoß. Wer von uns glaubt denn wirklich, dass wir freie Wesen sind und tun und lassen können, was wir wollen? Die Reformatoren haben schon gesagt, da hinten, hält einer die Hand. Okay, da freue ich mich drauf. Können wir nachher nochmal reden. Ich will ganz kurz das an einem Beispiel machen. Ja, manche meinen ja schon beim Einkaufen, ich kann mich doch entscheiden, was ich einkaufe. Ich will jetzt kurz zeigen, dass ich habe das mal so angefangen zu durchdenken. Das ist gar nicht so leicht. Also erstens sagen die Läden ja schon, was ich einkaufen kann und was nicht, weil sie nur was Bestimmtes anbieten, ja, ist ja klar. Dann gehe ich los und habe nur eine bestimmte Voraussetzung an Geld, ja, also ich kann mir auch nicht alles einkaufen. Dann habe ich bestimmtes Wissen in mir und Prägungen. Wenn meine Eltern mir immer zu eingeflößt haben, Bonbons sind nicht gut, dann gehe ich daran vorbei. Oder aber ich denke, jetzt die Chance und ich kaufe gerade Bonbons. Aber das ist doch auch nicht freier Wille, weil dann grenze ich mich ja von den Eltern ab. Dann ist die ganze Zeit Werbung. Die beeinflusst unser Denken ungemein. Manchmal denken wir, wir brauchen was und woher kommt das eigentlich? Wer sagt uns, dass wir das brauchen? Das ist kurios. Ich habe das mal überlegt zu durchdenken und habe gedacht, wer kann eigentlich noch sagen, wann ich frei mich dafür entscheide, warum ich diese Nutella kaufe oder nicht? Oder doch die billige Schokocreme? Was ist daran gut? Dann sagen wir, okay, ich entscheide nach ethischen Maßstäben, nämlich was für mich gut ist und für die anderen gut ist. Aber da kommen die nächsten Fragen, ja, das ufert ja aus, was ist denn gut? Und der Rattenschwanz mittlerweile ist ja riesengroß. Kaufe ich die günstigen Sachen, ist das für mich gut? Aber ist das für die Leute, die es herstellen, vielleicht nicht gut? Kaufe ich die teuren Sachen? Wer weiß, verdienen da wirklich dann die armen Leute dran oder dann vielleicht noch die reichen Bosse da irgendwas? Ich finde es ganz schön schwer. Und vor allen Dingen, wer gibt die Maßstäbe denn ein, mit denen ich da argumentiere und was? Okay, wir verlassen das Thema. Sie merken, es ist eine komplizierte Angelegenheit und Sie können das mal durchdenken und prüfen. Wir sind umworben von Sachen, von Leuten, von Weltanschauungen, von Idealen oder was auch immer, die um unser Herz ringen und es regieren wollen. Fleiß zum Beispiel. Ich glaube fest in mir, dass Fleiß eine Tugend ist und dass es gut ist. Aber ich glaube, das habe ich von zu Hause mitbekommen. Weil die Eigenschaft, fleißig zu sein, die habe ich irgendwie nicht mitbekommen, aber die Tugend ist in meinem Kopf. Manchmal ringt mein Herz darum und sagt, warum kann ich nicht auch träge sein und faul? Das ist doch Quatsch. Warum muss ich fleißig sein? Das ist doch höchst interessant. Wo kommt das her, dieses Ringen? Was sagt, was richtig und falsch bin? Und wer darf bestimmen über mich? Nehmen Sie das mal mit, denken Sie mal drüber nach und dann gucken Sie mal, wer Ihr König ist. Was regiert eigentlich? Die Arbeit, der Job, mein Ehepartner? Die Kinder, die Freunde, die Ansprüche von außen? Mein Terminkalender? Oder sind es die Medien? Ist es mein Genuss, mein Streben nach dem, was mir gut tut? Okay, verlassen wir diese Ebene. Sie merken das, mit dem Königen ist nicht so leicht. Und meine These heute Morgen ist, zu nachdenken für die Skeptiker, wir haben Könige. Die Frage ist nicht, ob wir einen König haben oder nicht, sondern wer dieser König ist und wie dieser König ist. Aber Könige haben wir alle, in verschiedenster Form. Leute, Personen, Gedanken, die über uns herrschen. Dann sind ja die zweite Kategorie Menschen, die wir uns angucken. Das sind nicht die Gegner, nicht die Skeptiker, sondern die Leute, wo es heißt, siehe, dein König kommt zu dir, yeah, super. Und sie nahm Palmzweige und ging hinaus, ihm entgegen, Hosianna, gelobt sei der, der da kommt. Das sind die Bewunderer, die sind völlig aus dem Häuschen. Und die gehen voll auf diese Idee ein. Die geben sich da auch ganz rein. Merkmale von den Skeptikern ganz kurz sind, Von den Bewunderern sind, sie sind für kurzer Zeit begeisterungsfähig, ohne Ende und geben sich voll rein, aber auch nur von kurzer Zeit. Man muss nur mal überlegen, ein paar Tage später schreit die Menge, wir wissen es nicht, ob sie selber ist, kreuzige ihn und keiner sagt, warte, das ist der König, wir dürfen ihn nicht kreuzigen. Wo sind die Stimmen hin, die jubelnden Stimmen? Da wird es kritisch, da wird es schwer, da schlägt diese Person einen Weg ein, den man nicht mehr nachvollziehen kann. Auf einmal ändern sich die Umstände und ganz Jerusalem scheint gegen diesen Jesus zu sein und keine Stimme mehr von Hosianna, gelobt sei der, der kommt, sondern kreuzige ihn, bringt ihn weg. Das sind die Bewunderer. Dann, wenn es gut läuft, im sicheren Rahmen, voll dabei, große Fans. Und dann, wenn es schwierig wird, die Umstände sich ändern oder was auch immer, kriegt man dann doch seine Zweifel. Wenn man genau hinguckt, Johannes gibt uns noch ein Merkmal mit. Das heißt, sie waren nur dabei und so beeindruckt. Warum? Weil sie um das Wunder wussten. Und das hat man rumerzählt. Der hat große Dinge getan. Der hat Lazarus auferweckt. Sie waren beeindruckt von dem, was er tat. Und da setzten sie ihre Hoffnung rein, dass er was tut für sie, weiter Wunder wirkt, sie befreit von Krankheit, vielleicht von den Römern, super. Und da waren sie kurz begeisterungsfähig. Wie weit tickt das nicht auch bei uns? Wir jubeln und bejubeln einen König, aber der ist nach unseren eigenen Vorstellungen. Unser eigener Traumerfüller. Und dann, wenn es anders kommt, dann haut das voll rein. Ich war in einer Gemeinde und habe da mal mitgearbeitet. Und ich sage das jetzt von einer anderen Gemeinde. Ich glaube, das trifft auch auf uns manchmal zu. Ganz starker Lobpreis auch. Das sind so Anbetungslieder und ganz steile Texte. Und ich selber habe da immer mit drum gerungen, auch auf Freizeiten lasse ich solche Texte singen. Und ja, und es ist auch gut. Und es reißt so richtig mit. Und es war eine junge Gemeinde. Und ich habe mich überlegt, wie ist das, wenn diese Gemeinde Beerdigungen feiert? Das habe ich nie erlebt. Da ist noch niemand gestorben. Welche Lieder singt man dann? Die kennen die Lieder gar nicht. Lieder aus Gesangbüchern, die auch ein bisschen schwieriger sind. Oder Texte, die Leid thematisieren und Begrenzung und Tiefe. Und wo nicht mehr Jubel ist. Und wo die großen Fragen auf den Tisch kommen und sagen, ja was? Das soll der König sein? Auf einem Esel? Niedrig, klein und dann stirbt er am Kreuz? Das ist ein König? Das sind doch die großen, die Fragen, wenn das Leid auftritt. Passen wir auf, dass unser Herz in aller Begeisterung nicht nur ein Bewunderungsglaube ist, der auf den Taten, auf den großen heroischen Taten von diesem König beruht. Das ist zu wenig Fundament. Und es verpufft. Manchmal schneller, als man denkt. Und dann wird aus Bewunderern Verwunderer, die verwundert sind. Und aus Verwunderern können schnell Verzweifelte werden. Und manchmal geht da der ganze Glauben über Bord. Es gibt Leute, die ganz steil einsteigen, fasziniert sind von dieser Person Jesus, aber eigentlich mehr von den Taten, großes Erhoffen. Und wenn es nicht eintrifft, alles über Bord schmeißen. Und sie wollen lange nichts vom christlichen Glauben hören. Weil sie auf dem Schiene der Bewunderer waren. Und Leute, liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, wir tragen das alle in uns. Unser Herz geht immer wieder auch in diese Richtung. Und dann gibt es den dritten Typ, der so zwischen den Zeilen thematisiert wird. Nämlich die, wo es heißt, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Da gab es welche, die nennt die Bibel Jünger. Jesus nennt sie Nachfolger. Ich will sie mal Dranbleiber nennen. Dranbleiber und drauf Einlasser. Okay, Wortneuschöpfung, Gesleise. Aber ja, die lassen sich auf diese Person ein. Und sie bleiben dabei. Wohlgemerkt, sie waren vielleicht auch erst Bewunderer. Fasziniert von den Taten. Sie werden auch Skeptiker und waren es manchmal. Wir lesen davon, dass sie total skeptisch ins Fragen kommen, wo derjenige jetzt stirbt, ein paar Tage später. Und selbst wo er auferstanden ist, heißt es, dass er da ihnen begegnet, sie ihn sehen. Und es heißt, und einige zweifelten. Sie haben so ihre Bedenken bei dem. Aber sie blieben dran. Sie blieben dabei. Und sie durften etwas erkennen. Nämlich, dass es um diese Person geht. Dieser König ist was ganz Besonderes. Der Skeptiker, der stößt sich am König, an seinem Herrschen. Der Bewunderer, der stößt sich und reibt sich an diesem Esel und in dieser Niedrigkeit. Aber der sich darauf einlässt und dranbleibt und den Weg vielleicht auch, den schweren Weg der Tiefe mitgeht. Auch über Karfreitag und Ostern, kommen Sie ruhig wieder, auch zu den schwierigen Tagen. Nicht nur zu Ostern, kommen Sie auch Karfreitag. Der wird feststellen, dein König kommt zu dir. Es ist ein König, der für uns ist, der gut ist und gerade diesen Weg geht, der ganz anders ist, als wir uns das von einem König vielleicht erhofft haben. Übrigens ganz nebenbei, dein König, hier schließt sich eine große Klammer in der Heilsgeschichte. vor 1000 vor Jahren, noch vor Christi Geburt, sagten die Juden, wir brauchen einen König. Und Gott findet die Idee nicht gut. Und lässt du deinen Propheten sagen, warum ein König? Ja, ein König wie alle anderen. Und er sagt, ich bin euer König. Nein, wir brauchen einen König. Die Stimmen kennen wir doch auch, oder? Wir brauchen diesen König, wir brauchen diese Idee, wir brauchen diese Finanzmittel, wir brauchen dieses Konzept. Wenn ich erst das und das hätte, wie die anderen, alle drumherum, dann. Und Gott sagt, ich bin dein König. Und hier auf einmal ruft das Volk etwas, was sie noch nicht verstehen, aber stimmt, dein König kommt zu dir. Und die Jünger erinnern sich später, das stand doch genau da. Und es stimmt. Hier ist nämlich nicht ein König, den das Volk erwählt, unser König, sondern der wahre König, Gott, zieht wieder ein nach Jerusalem auf einem Esel, richtig. Aber er kommt und er erwählt sein Volk. Er sucht Leute, deren Herzen ihm zugewandt sind und wendet die Herzen des Volkes wieder zu sich. Ein letzter Hinweis. In der Bibelstelle, die wir vorhin als Lesung gehört haben, Sacharja 9, lange auch vor Jesu Geburt geschrieben, ist diese Verheißung. Dein König wird zu dir kommen, er reitet auf einem Esel. Und wir haben davon gehört, dass zweierlei geschieht, dass ein Bund mit Blut, ist da die Rede, geschieht, ein Bund des Friedens. Und dann aber auch, dass äußerlich ein Friedensreich eröffnet wird. Für alle, die ihre Fragen haben, die Skeptiker, für alle Bewunderer und für alle, die sich auch da mühen, dran zu bleiben, die Nachfolger, wenn man so will, egal wer sie sind oder egal was in unserem Herzen tobt, eins steht fest. Wir werden alle mal vor diesem König stehen, ob sie wollen oder nicht. Das ist der Glaube von uns Christen. Denn er wird wiederkommen. Dann nicht auf einem Eselsfüllen. Dann nicht in Niedrigkeit. Dann nicht, um die Herzen des Volkes zu sich zu kehren und zu werben, sondern dann wirklich als der, der er ist, als Herrscher dieser Welt. Und ich glaube, wir alle werden mit den Ohren schlackern. Weil wenn wir seine Herrlichkeit voll sehen und nicht bedeckt in seiner Niedrigkeit, dann werden wir das vielleicht nie aushalten. Aber wir werden vor ihm stehen. Das ist die Herausforderung an diesem Ganzen. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer. Und siehe, jetzt ist noch die Zeit, da kommt er auf einem Eselsfüllen. In Niedrigkeit, in die Tiefen unseres Alltags und Lebens will er hinein, um sie mit Liebe zu füllen, um sie zu sich zu ziehen. Amen.